Aber letztendlich ist es das Gute beim Schießen, dass du dich mit deinen Erwartungen, mit deinen Ergebniserwartungen selber messen kannst.
Und damit herzlich willkommen beim Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Und kurz vor der großen deutschen Meisterschaft auf der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück dreht sich natürlich alles um das Mega-Event mit 6.000 Teilnehmern. Und wer könnte da besser Auskunft geben als Mr. Deutsche Meisterschaft, Ralf Hornheber? Der 70-jährige ehemalige Sportdirektor des Bayerischen Sportschützenbundes war sage und schreibe 57 Mal in Serie bei der DM dabei und kann natürlich einiges erzählen. Warum er dieses Mal mit einem weinenden Auge den Titelkämpfen entgegenblickt, welche schöne Anekdoten er zum Besten gibt und wie er ein flammendes Plädoyer für Olympische Spiele in Deutschland hält, hört ihr jetzt in der neuesten Episode. Also ein Volltreffer mit Historie, Gegenwart und Zukunft. Und jetzt legen wir los.
Treffer, 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 Gold!
Guten Morgen, Ralf.
Guten Morgen, Thilo.
Wie ich schon im Intro gesagt habe, heute geht es um die Deutsche Meisterschaft in München. Du bist in meinen Augen Mr. Deutsche Meisterschaft, hast also zahlreiche deutsche Meisterschaften erlebt. Wie sehr freust du dich auf die diesjährige Deutsche Meisterschaft?
Ja, eigentlich im Prinzip schon wie immer, aber natürlich mit ein bisschen einem Wermutstropfen, weil es das erste Mal seit 1967 ich mich nicht qualifiziert habe und damit meine Serie unterbrochen ist, die ich mir vorgenommen habe, 60 am Stück zu schießen. Einmal ist ja ausgefallen wegen Corona, die habe ich natürlich jetzt fallen lassen, hat es ja keiner qualifiziert gehabt, die hat ja nicht stattgefunden, ja.
Deswegen machen wir den Podcast. Du hast 57 Mal in Folge an der DM teilgenommen und hattest mir beim World Cup gesagt, in München in diesem Jahr, dein Ziel sind die 60 in Folge. Das hat jetzt nicht geklappt. Warum? Warst du zu viel auf dem Golfplatz?
Nein, ich habe eigentlich schon ein bisschen was gemacht, aber zum einen liegt es vielleicht am Alter. Ich bin jetzt 70 geworden und vielleicht hat die Zahl mein Gewehr geschockt. Ich weiß es nicht. Ich habe dann eigentlich heuer trainiert ein bisschen, so wie ich es halt immer mache, so beginnt mit dem April, aber ich bin nicht richtig in Form gekommen. Und dann hat man auch bei der Bayerischen, waren wir alle im zweiten Durchgang und hatten schlechte, schwere Verhältnisse und konnten uns gegenseitig nur begrenzt helfen, weil sonst hätten wir, es haben glaube ich 4 Ringe für die Mannschaft gefehlt, letztendlich 4 oder 5 Ringe. Und wir waren alle im zweiten Durchgang drin und da war es echt extrem schwer und so gut sind wir halt auch nicht mehr in Form wie die Weltklasse-Leute, dass wir mit so schweren Bedingungen so geschmeidig umgehen können.
Zumal wahrscheinlich deine Vorbereitung, du hattest mir beim Weltcup gesagt, hatte ich mir extra aufgeschrieben, 4 Monate im Jahr schieße ich, vor der Landesmeisterschaft fange ich an, am Montag der DM höre ich auf. Reicht das vielleicht nicht mehr für dich?
Es könnte so sein, Tilo. Es könnte so sein, dass ich besser im Herbst ein bisschen was gemacht hätte. Und ich muss jetzt einmal in mich gehen, ob ich mir das nochmal antue. Nächstes Jahr werde ich dann 71, da gibt es eine neue Klasse. Das ist dann sozusagen die Endklasse. Und vielleicht tue ich es mir nochmal an, vielleicht aber nicht. Momentan ist meine Motivation eher bescheiden.
Eigentlich kenne ich ja alle im Skisport, aber vielleicht ist es sinnvoll, dass du dich ganz kurz noch einmal vorstellst. Ralf Hornheber, den Namen haben viele gehört, aber wer bist du, was hast du gemacht, was machst du aktuell?
Ja, also ich habe mit 10 Jahren das Schießen angefangen und habe dann 1967 die erste deutsche Jugendmeisterschaft der Jugendbestenschießen in Hamburg geschossen. Das war Ausnahme damals, wo war es ganz ein bisschen anders. Bin dann mit 14,5 in die Junior-Nationalmannschaft reinkommen, habe dann die Jahre durchgeschossen in der Junior-Nationalmannschaft, habe dann noch 1-2 Jahre bei den Herren weitergeschossen und noch 10 Jahre Armbrust-Nationalmannschaft. Habe allerdings dann mit 22 das Schießen ein bisschen zurückgestellt zugunsten von meinem Studium. Habe Sport und Englisch studiert und habe mich darauf konzentriert, aber letztendlich kommt vieles im Leben anders, als man denkt. Habe dann da, weil da so Lehrerschwemme war, keine feste Stelle bekommen, habe 5 Jahre als Lehrer, Sportlehrer gearbeitet und dann wurde mir angeboten, als 1986 als Landestrainer beim Bayerischen Sportschützenbund anzufangen. Habe das dann 3 Jahre gemacht, war dann Junioren-Bundestrainer beim DSB und habe dann noch 92 die Olympiamannschaft betreut in Barcelona und bin dann gleich danach als Sportdirektor zum Bayerischen Sportschützenbund zurück, das ich dann bis zu meiner Verrentung im Jahr 2019 gewesen bin, also 27 Jahre Sportdirektor beim BSSB. Bin ja immer noch ein bisschen so ehrenamtlich tätig, mache nur die Bundesligamannschaft in Brittelbach zusammen mit der Bettina Pfeffermann und der Marion Wolinski und ansonsten helfe ich da mal aus und dort und dieses Jahr, das weißt ja, bin ich dann ja eingesprungen beim Weltcup durch den Tod meines langjährig geschätzten Begleiter halt. Der, mit Gerhard bin dort eingestiegen und habe dann beim Deutschen Schützenbund den Weltcup gemacht. Und wenn ich mal gebraucht werde, dann helfe ich immer mal wieder aus. Aber ansonsten spiele ich ein bisschen Golf, gehe wieder Skifahren und das war's dann.
Hältst dich fit und wir brauchen dich auch mit Sicherheit weiterhin. Wie bist du denn damals generell zum Skisport gekommen? War das familiär bedingt oder?
Über meinen Vater und meinen Großvater. Das waren Sportschützen und da bin ich hingekommen, bin dann so ab 3 Jahren immer mit. Mein Vater hat Schnellfeuerpistole geschossen, war deutscher Meister. Bin mehr oder minder am Schnellfeuerstand aufgewachsen, bin aber trotzdem der Gewehrschütze geworden, was mein Vater ursprünglich auch war. Der war also auch Gewehrschütze. Und über die Familie, also über meinen Großvater und meinen Vater bin ich dazu gekommen.
Ich wollte gerade sagen, Pistole hast du nicht geschossen. Wofür hättest du dich jetzt qualifizieren wollen? Für welchen Wettbewerb?
Kaka-liegend. Ich habe die letzten 7 oder 8 Jahre oder 9 Jahre habe ich nur noch liegend geschossen. Alles andere war mir zu trainingsintensiv. Aber das habe ich gern gemacht und auf das wollte ich auch hin und habe, wie gesagt, die letzten Jahre nur noch liegend geschossen.
Aber natürlich findet eine deutsche Meisterschaft niemals ohne einen Hornheber statt. Deine Frau Petra ist dabei, wenn ich das richtig gesehen habe in der Starterliste.
Ja,
das ist
ein kleiner Trost. Die schießt auch seit der Corona-Zeit nicht mehr Kleinkaliber, aber Luftgewehr hat sie weitergeschossen und schießt jetzt noch in der Damen 3, ist ihr letztes Jahr. Nächstes Jahr kommen jetzt in die Damen 4. Aber jetzt haben wir Mannschaft und wird probieren, da vielleicht im Vorderfeld wieder mitzumischen.
Ja, im Vorderfeld, die mischt doch eigentlich immer vorne mit und steht immer auf dem Treppchen, oder?
Ja, meistens schafft sie schon, ja.
Trainiert sie denn mehr als du?
Regelmäßiger. Okay. Weil sie schießt ja auch noch die Liga geschossen den Winter und da muss man immer drin bleiben. Also sie macht nicht wahnsinnig viel, aber sie versucht schon so einmal, vielleicht wenn es pressiert, auch zweimal die Woche Luftgewehr zu schießen. Und schießt also rund ums Jahr, zwar wenig, aber regelmäßig.
Das heißt, man kann sich so vorstellen, die Hornhebers brechen auf zum Sport. Einer geht so in den Schießstand und der andere biegt ab zum Golfplatz?
Im Sommer jetzt eigentlich vielleicht weniger. Ich biege ab zum Golfplatz und meine Frau auf dem Tennisplatz. Sie spielt leidenschaftlich gern Tennis, hat das später angefangen, aber sie spielt gern. Und also ich bin überzeugt, dass ich zumindest mehr Zeit auf dem Tennisplatz als am Schießstand inzwischen verbringt.
Ja. Du hast es angedeutet, beim diesjährigen Weltcup bist du eingesprungen, hast da viele Aufgaben übernommen. Du wirst ja bei der DM auch vor Ort sein und hast, wie ich dich kenne, auch bestimmt ein paar Aufgaben, oder?
Ja, also ja, aber verhältnismäßig wenig. Ich bin immer noch ein bisschen in dem Moderatorenteam drin für die Finals. Also das heißt, ich werde Freitag bis Dienstag draußen sein, Freitag bis Montag bei den Finals vor Ort moderieren. Die werden ja immer jetzt auf dem Fernsehen auch moderiert. Das macht immer der Marco Hilker und der Jan-Erik Eppli. Und ich mache die Moderation vor Ort mit einigen Kollegen, mit dem Uwe. Und jetzt ist noch ein Jüngere mit dabei. Und dann helfe ich da ein bisschen aus und am Dienstag werde ich mir den Wettkampf von meiner Frau anschauen und dann werden wir uns in Urlaub verabschieden.
Wann wäre dein Wettkampf gewesen?
Am Montag.
Am Montag, okay. Da wirst du dann mit einer Träne im Auge zugucken.
Ja, in dem Fall werde ich jetzt wahrscheinlich in der Finale die Mixed-Wettbewerbe moderieren, so wie es ausschaut.
Ja, okay. Du hast es am Anfang gesagt, die erste deutsche Meisterschaft, die du geschossen hast, war in Hamburg.
Viele, die jetzt in Garching-Hochbrück sind, die wissen das gar nicht. Die deutsche Meisterschaft war nicht immer im Süden Deutschlands.
Nein. Also das mit Hamburg, das war mal eine Zeit lang bei der Jugend. Da hat es ja keine Schüler noch nicht gegeben. Da ist die Jugend bis 16 gewesen und da haben sie eine deutsche Meisterschaft als Jugendbestenschießen gemacht. Und die hat dann immer ein bisschen gewechselt. Die erste war damals in Hamburg, da war ich mal in Saarbrücken und das ist weitergegangen mit Bonn. Und seit 1971 hat es dann die Jugend mit in die deutsche Meisterschaft integriert. Allerdings war bis einschließlich 1973 die deutsche Meisterschaft in Wiesbaden am Freudenberg oben. Das war ein alter amerikanischer Schießstand, wo 1966 die Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Er war schwierig zu schießen und die war droben. 1972 hatte ja dann war die Olympiade stattgefunden, aber da konnten wir ja noch nicht schießen, weil die Olympiade ja im Wechsel vom Monat August auf September war. Und da konnte man natürlich dann keine deutsche Meisterschaft schießen. Und dann war es noch ein Jahr in Wiesbaden, weil es ein bisschen geheißen hat von den Norddeutschen, so weit nach München und so weiter und so fort. Aber dann 1973 hat es dann oben einmal einen richtigen Platzregen gegeben, weil es war ein ziemlich offener Stand, wo wir dann teilweise auf 52 Meter weiter geschossen haben, weil vorne das Wasser reingelaufen ist. Und dann hat doch der Deutsche Schützenbund entschieden, den aktuelleren, besseren Stand, damals ja nagelneu, zu nehmen. Und seit 1974 findet es jetzt konstant, außer dem Corona-Jahr, in Hochbrück statt.
Du hast ja die Geschichte perfekt im Kopf. Wie hat sich denn die DM entwickelt? Also wenn du sprichst von Wiesbaden jetzt nach München, vielleicht kannst du mal eingehen, wie haben sich die Teilnehmerzahlen entwickelt? Gab es Wettbewerbe, die es früher gar nicht gab? Wie ging das vor sich?
Eigentlich alles, was du sagst, hat sich da verändert in der Richtung. Also wie es 1973 noch in Wiesbaden war, da hat die deutsche Meisterschaft hat 4 Tage gedauert. Die war Freitag, Samstag, Sonntag. Und die Profis sozusagen, wenn wir sagen darf, die 3x40 Männer, die haben am Montag noch den Wettkampf gehabt. Und dann war Schluss, eigentlich hat es 3 Tage gedauert. Da waren natürlich viele Sachen überhaupt nicht möglich, konnte nicht 100 Meter geschossen werden, weil es kein 100 Meter Stand war. Oder doch, 100 Meter haben sich sogar geschossen, Entschuldigung, da war jetzt falsch. Aber es sind natürlich vieles andere, Luftgewehr sind ins Freie rausgeschossen worden, wie auch am Anfang noch in München. Es hat viele Disziplinen überhaupt nicht gegeben. Es hat viele Klassen überhaupt nicht gegeben. Und es war sehr rudimentär und sehr klein. Und es hat sich halt jetzt dann immer mehr ausgedehnt. Zuerst wurden dann 2 Tage davor mit dazugenommen für die Armbrustdisziplinen. Dienstag, Mittwoch. Dann ist immer weitergegangen. Und jetzt weißt du ja, wie es ist. Jetzt geht es 1,5 Wochen. Und viele Disziplinen drin und es sind ja etliche Disziplinen ja noch gar nicht in dem großen Block drin oder wird auch so bleiben, die ganzen Auflagedisziplinen und natürlich Bogen war damals schon auch nicht dabei, da hat es jetzt insofern nichts geändert. Dann hat es natürlich bis 1986 keine Finals gegeben, es hat überhaupt keine Finals gegeben, dann wurden am Anfang natürlich die Finals in den Originalständen geschossen, weil wir keine Finalhalle hatten. Das war natürlich ein Riesenaufwand und hat natürlich für 2,5 Stunden 100 Stände lahmgelegt, die nicht benutzt werden konnten, weil 8 Stände in der Mitte aufgebaut wurden fürs Finalschießen in der Lufthalle, in der Pistolenhalle, in der Gewehrhalle. Und so ist es halt immer weitergegangen. Und auch natürlich die ganzen Aussteller und Firmen, die jetzt da sind, die waren minimal klein. Also ich weiß noch am Freudenberg drum, da hatten die 3 Waffenfirmen, Feinwerkbau, Walter, Anschütz, die hatten ja so einen kleinen VW-Bus. In dem VW-Bus waren hinten 3 Gewehre zur Ausstellung drin gelegen. In denen hatten sie eine kleine Werkbank vielleicht, wo sie mal was reparieren haben können und das war's. Also Gucci's Jacken, Hosen hat es eh fast nur von G-Mann gegeben damals. Und das war natürlich eine ganz andere Zeit. Ist auf Papierscheiben natürlich geschossen worden, lange Zeit, natürlich auch noch in Hochbrück bis 2000. Und ja, da war schon was los, sind auch ganz kuriose Sachen passiert. vielleicht eine kleine Geschichte, die erzählen kann, ein Mannschaftskamerad von mir. Ich habe damals 71 Jugend gewonnen, da ist in der Skisportschule geschossen worden, die Jugend. Und der hat dann am Tag drauf oben am Freudenberg Luftgewehr geschossen und er hat seine Startkarte vergessen. Und dann war er nicht sehr geschickt und die Aufsicht nicht sehr geschickt. Und dann hat er gesagt, er hat seine Startkarte nicht. Dann haben sie gesagt, ja, dann wissen wir nicht, welchen Stand du schießt. Und dann hat der eine gesagt, na, da warten wir jetzt, bis einer nicht kommt und dann schießt du dort. Und so war es dann auch. Einer ist nicht gekommen, da ist er rein und hat geschossen, hat gut geschossen. Und sage ich, wie hast du geschossen? Gut, hat er gesagt, ich könnte ganz vorne dabei sein, aber sein Ergebnis ist nicht gekommen. Und dann haben sie schon hingehängt, erster, zweiter, dritter, vierter. Dann sagt er, die reißen das schon nochmal weg. Sage ich, du, wenn du jetzt nicht was machst, reißen die das nicht mehr weg. Und dann war es folgendermaßen, dass auf die Scheiben von jemandem geschossen hat, der in Rumänien in Urlaub war. Und der war dann deutscher Meister und hat gar nicht geschossen gehabt, weil er die falschen Scheiben geschossen gehabt hat. Und dann war das eine ziemliche Aktion, bis die Offiziellen das dann wieder auf die Reihe gekriegt haben, wo sie nichts dafür konnten haben, außer die eine Aufsicht, die sich dumm angestellt gehabt hat. Ja.
Mittlerweile sind ja knapp 6000 Sportler bei der DM in München am Start. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wann wurde diese Zahl erreicht? Mit wie vielen Schützen hat man denn angefangen?
Auch da fragst du mich jetzt, was wir für Schützen haben wir angefangen. Also ich würde mal sagen, dass es mit allen Klassen, ist jetzt eine Schätzung, dass es aber nicht mehr wie 1000 waren. Das wäre fast gar nicht möglich gewesen in diesen wenigen Tagen. Und die hat sich dann natürlich sukzessive entwickelt, ist allerdings jetzt schon sehr viele Jahre auf dem Stand. Ja, da glaube jetzt nicht, dass die letzten Jahre sich noch wahnsinnig viel entwickelt hat. Ich habe es jetzt nicht genau verfolgt. Das weiß sicherlich die Sportleitung besser. Der Ottmar könnte es besser wissen als ich. Aber ich glaube, dass es jetzt die letzten Jahre ziemlich, vielleicht schon 10, 20 Jahre, ziemlich gleich ist.
Du hast ja von einer Kuriosität gesprochen. Ich meine, du warst jetzt 57 Mal am Stück dabei. Was gibt es noch für schöne Geschichten, die dir auf Anhieb einfallen, die vielleicht was ganz Besonderes waren, die vielleicht auch nicht so schön waren? Was kommt da dir direkt in den Kopf?
Ja, nicht so schön. Passiert natürlich immer wieder was. Es war mal eine Kuriosität beim Finale. Da wurden die falschen Scheiben eingestellt. Es war ein Luftgewehrfinale von den Frauen. Da hat die Sonja damals geschossen und die Petra, die waren ja da Konkurrentinnen und damals so die besten zwei in Deutschland. Und dann ging dieses Finale los und Petra schießt den ersten Schuss, eine 10-8. Die Sonja kontert mit einer 10-9. Petra schießt eine 10-9, die Sonja schießt eine 10-9. Und alles hat schon getobt und dann war festgestellt, dass die Luftpistolenscheibe drin war. Dann mussten sie nochmal anfangen. Das war jetzt eine kuriose Sache. Ich glaube, zum Schluss hat dann die Sonja gewonnen, aber das war dann schon okay so. Ja, da passieren natürlich dann schon viele, viele Dinge. Und die schlechten vergisst man meistens irgendwie ein bisschen.
Wir haben in unserem Podcast auch immer die Rubrik das Schießbuch, weil jeder Schütze führt ja ein Schießbuch. Ich weiß nicht, ob du noch eins führst. Du bist wahrscheinlich, hast eher deine Golfkarte. Ich weiß es nicht.
Ich schreibe mir schon immer noch ein bisschen aus. Vielleicht nicht mehr so ausführlich wie früher. Und es sind auch immer zwischen die Schießen sehr viele freie Seiten in dem Kalender, wo ich gar nicht geschossen habe. Aber ich mache es schon noch, ja.
Okay, und da haben wir natürlich jetzt auch ein paar Fragen, die sind vielleicht ein bisschen anders als die Einträge, die du sonst vornimmst. Deine schönste DM?
Meine schönste DM, die war eindeutig 1995. Da war ich schon Sportdirektor, war schon 40. Und da waren wir wirklich so als Verein so erfolgreich und haben bereits mit der Armbrust Deutscher Meister gemacht und dann haben wir die Mannschaft gewonnen im Liegend und ich habe das Einzel gewonnen. Das war meine letzte deutsche Einzelmeisterschaft, die ich gewonnen habe mit 40, mit ein Zehntel vor Mike Eckhardt damals im Finale und das war eine tolle DM, weil natürlich auch der Verein so erfolgreich war. Wir haben von der Dynamit damals 9 deutsche Meisterschaften gewonnen und wären fast damals auf 5. Platz von den Landesverbänden als Verein gewesen. Petra hat auch etliche Mal gewonnen und das war schon eine tolle DM.
Ist es gleichbedeutend auch mit deinem schönsten DM-Erlebnis oder gibt es da noch was anderes als Erlebnis?
Ach ja, ich glaube, wenn man als Mannschaft gewinnt und wir haben jetzt oft eigentlich gewonnen, jetzt auch noch bei den Senioren, da vor 3 oder 4 Jahren haben wir nochmal mit der Mannschaft gewonnen, ich glaube vor 3 Jahren, dann ist es natürlich schon immer schön, wenn man als Mannschaft gewinnt. Freilich freut man sich, wenn man einzeln gewinnt, ist es die größere Leistung von einem persönlich, als wenn man vielleicht als 7. oder 8. Einzel mit einem Mannschaftstitel gewinnt, aber es ist schon schön, wenn man mit der Mannschaft gewinnt und das waren schon schöne Erlebnisse und ein schönes Erlebnis war sicherlich meine erste Medaille, die ich gewonnen habe. Die war 1970 in 3 Stellung und die erste deutsche Meisterschaft 1971 mit dem Luftgewehr bei der Jugend. Also Jugend bis 16 gewesen, hat es keine Schüler gegeben. Und das sind natürlich schon Dinge, die man schon ein Leben lang sich erinnert. Und meine 300 Knien, die ich auf der Deutschen mal mit der Armbrust geschossen habe, wo ich den deutschen Rekord geschossen habe, das war sicherlich auch waren so die herausragenden Ergebnisse und alles andere. Wenn mit der Mannschaft was gewinnt, freut man sich immer, weil sich halt nicht nur einer freut, sondern 3.
Wie siehst du die deutsche Meisterschaft in 10 Jahren?
Ja, ist schwer zu sagen. Mir macht ein bisschen Sorgen, dass man in den Kleinkaliberdisziplinen und auch schon drunter bei den Landesverbänden einfach die Starterfelder nicht mehr haben. Und dass die sehr, sehr weit auseinandergezogen sind, dass unsere Nationalmannschaftsschützen natürlich auf Weltklasseniveau agieren und die Hobbyschützen einfach nicht mehr mit können. Und das dünnt die Felder ziemlich aus. Im Luftdruckbereich sehe ich jetzt da nicht die große Problematik. Da sind die Felder eng, da können viele mithalten. Freilich, ganz nach vorne kann der wahrscheinlich nicht, der gerade so das Limit schafft. Aber es ist eng. Aber dass in andere Disziplinen, zum Beispiel KK, Gewehr, die Felder so dünn werden, auch im Nachwuchsbereich, dass inzwischen Limits festgelegt werden, die eigentlich der deutschen Meisterschaft unterirdisch sind, die einfach das Niveau nicht haben. Wir hatten deutsche Meisterschaften, das bloß einmal zum Vergleich, das war zwar die alte Scheibe damals, da hat es 100 Liegenschützen gegeben, ich weiß nicht, wann das war vielleicht Ende der 80er oder sowas, das war zwar noch die alte Scheibe, aber so viel größer war die auch nicht. Da bin ich mal liegen, nicht auf die Deutsche kommen mit 594, weil 595 auf ganze Ring damals das Limit war. Und davon sind wir ja meilenweit entfernt. Also die Limits für die Landesmeisterschaften auch in Bayern und die deutsche Meisterschaft im KK-Bereich, wie man hinkommt, sind eigentlich eine deutsche Meisterschaft teilweise schon nicht mehr würdig. Das muss ich einfach so sagen. Da können mich jetzt manche vielleicht dafür geißeln, aber das ist meine feste Meinung und das ist total schade, dass es so dünn wird. Das ansonsten sehe ich jetzt kein großes Problem. Ich sehe ein großes Problem, auf den Deutschen Schützenbund zukommen, das jetzt nicht direkt mit der Deutschen Meisterschaft zu tun hat, aber natürlich einen großen Teil hat. Es sollen ja jetzt, und das ist im Prinzip auch richtig, strengere Bekleidungsregeln kommen, weil die Limits mit diesen Ritterrüstungen, sage ich jetzt einmal, einfach zu hoch raufgeklettert sind. Aber wie man das jetzt zurückdreht, ohne dass man die Masse der leistungsorientierten Hobbyschützen, und um die geht es ja viel auf der deutschen Meisterschaft, außer um die Titel, wie man das rüberkriegt, ohne denen massiv Schwierigkeiten zu bereiten und viel Geld investieren müssen. Und da sehe ich ein bisschen das Problem drin, Thilo. Das ist jetzt der kritische Ausblick, den ich habe. Ansonsten glaube ich, wird der deutsche Meisterschaft immer ein großes Fest bleiben und man trifft sehr viele Leute immer wieder, die man schon über Jahre kennt. Und das macht natürlich auch total den Reiz. Also ich freue mich schon, wenn ich am Wochenende drin bin und wenn ich zwischenzeitlich auch mal so Zeit habe, mir den einen oder anderen Wettkampf anzuschauen, weil ich ja nur moderiere. Und weil da muss ich sagen, das ist schon schön. Aber wie gesagt, dass in manchen, vor allem in den KK-Disziplinen, die Limits so verfallen, vor allem kann man fast sagen, dass man so relativ leicht hinkommt, obwohl sie jetzt nicht geschafft habt, dann sehe ich, wie schlecht das ich war. Na, das glaube ich, ist schon ein wenig, könnte ein bisschen ein Problem werden in Zukunft.
Hörst du denn noch Stimmen, die sagen, oh, München im Süden, das ist mir zu weit?
Ja, sicherlich, die wird es immer geben. Die Frage ist natürlich, welche Alternativen hat man? Und ich glaube, die sind jetzt in der Form, wie sie jetzt stattfinden, die Deutschen, eigentlich nicht gegeben. Das kann keiner leisten, das kann auch Suhl nicht leisten. Da fehlen teilweise Zimmerstutzenstände, da fehlen 100 Meter Stände, da fehlt einiges, da fehlt das Umfeld und so weiter. Wenn, dann müsste man das auseinanderreißen, müsste sagen, wir machen einen olympischen Teil, einen anderen. Ansonsten sehe ich das jetzt nicht die Möglichkeit, das irgendwo anders zu halten, weil einfach die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind. Es wäre ein kompletter Umbau. Ja.
Und siehst du die Möglichkeit, dass noch weitere Disziplinen bei der Deutschen Meisterschaft geschossen werden, dass welche hinzukommen zu den bisherigen?
Ja, natürlich könnte man das Ganze ausbauen und könnte sagen, man schießt alle Auflage noch mit, aber dann müsste man auf 14 Tage raus und das ist fast nicht möglich. Also ich habe selber das jetzt noch nicht immer ganz voll mitgemacht, aber unsere Mitarbeiter, die mal 10, 12 Tage von früh um 7 bis abends um 7 im Einsatz sind. Also das ist schon Wahnsinn und das sind ja auch teilweise wegen ältere Leute. Und ich merke ja selber, also der Wettkampf diesmal war sehr entspannend, muss ich sagen. Ich habe da schon Respekt gehabt davon, aber es war so gut organisiert und auch so gute Leute da gewesen, die da mitgeholfen haben, dass es gegangen ist. Aber ich glaube, dass man das nimmer von den Leuten erwarten kann, dass sie noch länger da unten sind. Also das ist schon diese 12 Tage oder was jetzt sind oder 11, das ist schon, glaube ich, die absolute Grenze.
Letzte Frage im Schießbuch. Vervollständige bitte den Satz. Die Olympiaschießanlage von 1972 ist auch für Olympische Spiele in der Zukunft geeignet, weil?
Ja, weil sie den Namen hat, weil die Strecken kurz sind und weil man das, was man anpassen müsste, durchaus anpassen kann. Und als Schießanlage zu bauen, die dann nicht hinterher genutzt werden kann unter Umständen, ist auch problematisch. Also es war ja auch damals geplant, die Olympiaschießanlage abzureißen nachher, dass es nur provisorisch war, mehr oder weniger, also fest provisorisch, nicht so provisorisch, wie sie es jetzt von Haus aus in London und so weiter damals schon geplant haben. Aber es war, ja, wie soll man sagen, Es ist nur möglich gewesen, weil ein großer Verband, der Bayerische Sportschützenbund, mit 500.000 Mitglieder dahinter gestanden ist. Wenn man das jetzt irgendwo hinbaut, wo vielleicht ein kleinerer Landesverband da ist, dann würde das einfach nicht gehen. Und ich glaube, im Punkt, da möchte ich auch mal vielleicht noch etwas Nutzen dazu zu sagen, weil das meine feste Meinung ist, wenn sich Deutschland bewirbt, und ich finde es richtig, dass wir uns wieder bewerben, dann sollte egal, wer das jetzt dann kriegt, und ich bin jetzt natürlich da natürlich auf der München-Seite, das ist jetzt natürlich vielleicht ein bisschen lokalmäßig gedacht, aber dann sollte man der Bevölkerung, bevor man abstimmt, einmal ein bisschen was mitgeben und einmal die Beispiel 72 vor Augen halten, wo man sagt, was hat uns 72 gekostet, was haben wir gekriegt? Wir haben damals in München, es ist ein mittlerer Ring gebaut worden, ohne den es heute gar nicht mehr geht. Es ist in dem Zug eine U-Bahn gebaut worden, ohne die es überhaupt nicht mehr gehen würde. Es sind Sportstätten gebaut worden, die fast alle noch im Betrieb sind. Ob das das Olympiastadion ist, die Olympiahalle, die Olympiaschwimmhalle, der Schießstand, die Ruderregatta, auch der Eiskanal in Augsburg und außer eine Halle, die jetzt ersetzt worden ist, die Rathalle, ist alles noch da. Und es ist nachhaltig gebaut worden. Aus dem Olympischen Dorf wurden Studentenwohnungen. Also ich sage mal, es ist nicht alles, auch wenn es kostet, es ist nicht alles Geld verloren. Sicherlich, das Geld, was für den ganzen Sicherheitsbereich ausgegeben werden muss, das ist weg. Das ist nicht nachhaltig. Da muss man nicht reden. Das ist halt heute so. Aber ansonsten kann man es, glaube ich, schon nachhaltig gestalten. Und das sollte man die Leute, die das teilweise nicht mehr wissen, weil sie jünger sind oder nicht wissen wollen, einmal auch, bevor man fragt, ja oder nein, sollte man ihnen auch mal das erklären, dass eine Stadt, egal ob es jetzt München ist oder Berlin oder Hamburg, und was anderes kommt für mich sowieso nicht in Frage. Nichts gegen Leipzig, aber wenn die andere Weltstädte hinwerfen, wie die letzten Jahre, London, Paris, Tokio, dann kann Deutschland nicht Leipzig bringen. Also das geht halt einfach nicht. Dann nur die drei können es machen. Und dann müssen wir den Leuten, die darüber abstimmen, einmal sagen, dass sie auch davon profitieren können in ihrer Infrastruktur für die Jahre hinaus, wenn es richtig gemacht wird. Also da möchte ich sagen, es muss besser vorbereitet werden. Einfach nicht fragen, wollt ihr das oder wollt ihr es nicht? Und dann sagen viele, brauchen wir nicht, kostet so viel Geld. Ja, so gewinnst die Abstimmungen nicht.
Hast du noch Zeit für das Bewerbungskomitee, dass du dich da auch einschaltest?
Nein, das war nicht, aber ich wollte das jetzt hier mal anbringen. Vielleicht kommt es auf die Art und Weise ja manchmal ein bisschen wo an, weil ich wäre schon dafür, dass es ist, auch wenn ich jetzt vielleicht die wahrscheinlich nicht mehr mitkriege oder wenn dann nur sehr, sehr spät mitkriege. Aber ich glaube, dass das für den deutschen Sport schon wichtig wäre. Und dann gehört es auch gut vorbereitet. Und wie man gesehen hat, er muss nicht immer die Olympiasieger stellen, aber wenn es so ist wie in Paris, dass die Franzosen in sehr viele Finals vertreten waren, auch wenn sie dann vielleicht Fünfter, Sechster wurden, dann ist da schon eine Stimmung da und eine Begeisterung. Und ich glaube, das kann man für den deutschen Sport und sollte man schon nutzen.
Ich sehe es auch so, gerade auch, es wird immer von Nachhaltigkeit gepredigt, und die Skisportanlage ist ein perfektes Beispiel dafür. Die ist noch nach über 50 Jahren immer noch dabei, immer noch aktuell, wird modernisiert, logischerweise.
Ja, immer wieder, muss man immer wieder machen.
Genau, aber ist eben immer noch sehr begehrt, auch bei den ausländischen Schützen, aber natürlich auch bei den Teilnehmern der DM.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und deswegen kommen wir nochmal zur DM. Es gibt ja immer noch Menschen in Deutschland, die noch nie da waren bei der Deutschen Meisterschaft in München. Entweder als Teilnehmer oder auch als Zuschauer. Wenn du die bewerben müsstest, was würdest du sagen, was zeichnet die DM in Garching-Hochbrück aus?
Also auszeichnen tut die kurzen Wege, dass man sehr viel verschiedene Sachen anschauen kann, ob das Wurfscheibe ist, Pistole, Gewehr, das geht alles, Luftgewehr, Luftpistole, das ist das eine, dass die Finals sehr, sehr interessant sind. Und dass man natürlich auch so eine Art Messe mit dabei hat. Eine Messe der Skisportartikelhersteller über die Gewehrpistolen hin bis zu Klamotten oder sonst irgendwas. Und glaube, das ist schon mal gut. Und dass man sicherlich da mal einen ausgiebigen Tag verbringen kann. Und dass natürlich das Umland von München vielleicht auch für den Tag vorher und nachher noch einiges bietet, wo man dann vielleicht gar nicht auf die Schießanlage direkt gehen muss mehr. Aber ich glaube, es ist einfach schon mal toll, das zu sehen, und es ist auch ganz toll, mal am letzten Wochenende zu sehen, wenn die ganzen Schüler und Jugendlichen da sind, mit welcher Begeisterung die, ihre Trainer, ihre Eltern, teilweise die Großeltern mit dabei sind und die Großeltern dann oft einmal einen Geldbeutel aufmachen und da mal einen Handschuh oder sonst was kaufen oder irgendwo Munition für die Jungs und so weiter. Das ist dann schon eigentlich eine tolle Sache. Und es ist eigentlich die größte Breitensportveranstaltung, die es in Deutschland gibt, abgesehen vom Deutschen Turnfest, das, glaube ich, bloß alle 4 Jahre stattfindet, wo ja nicht nur Geräteturnen dabei ist, da ist ja auch alles Mögliche mit dabei, was zum Turnen von jedes eher gehört. Und das ist, glaube ich, schon eine tolle Sache.
Ja, ich nenne immer die Zahl 6.000 Teilnehmer. Und bei den Olympischen Spielen im Winter sind es 3.500. Da sieht man mal, was das für Dimensionen wirklich sind. Ja,
ja, es ist vollkommen klar. Und es ist auch immer ganz toll organisiert. Und es geht halt auch nur, weil wir sehr viele Leute haben, die halt wissen, wo es anpacken können und dann auch dementsprechend das machen. Das ist wie beim Weltcup auch und steht sehr, sehr viel, steht, ich sage jetzt mal, nicht mit den ein, zwei Oberhäuptlingen, sondern von den Unterhäuptlingen, die ihre Hallen führen, die ihre Hallen im Griff haben. Das ist das. Und wenn das läuft, dann ist das auch immer eine gute Veranstaltung.
Letzte Frage vielleicht an dich. Du warst Spitzensportler, jetzt bist du eher Breitensportler. Was war die Herausforderung für dich als Spitzensportler und was dann für dich als Breitensportler vielleicht die Motivation?
Ja, eigentlich die Motivation ist schon letztendlich dieselbe. Gut, wenn du natürlich voll mit drin bist und wenn du Teil von vielleicht von der Nationalmannschaft warst oder sonst was, dann hast du natürlich auch vorne um die Medaillen mitschießen wollen. Das war ganz klar. Und irgendwann, ich habe jetzt dann die letzten Jahre schon auch immer, bis auf letztes Jahr, versucht, um die Medaillen mitzuschießen. Aber im Endeffekt, in der Herren 4 natürlich jetzt da und auf anderem Niveau, das ist schon klar. Aber letztendlich ist es das Gute beim Schießen, dass du dich mit deinen Erwartungen, mit deinen Ergebniserwartungen selber messen kannst. Das ist nicht wie beim Tennis, wenn wir gegeneinander spielen, dann hängt der eine vom anderen ab, ob der andere vielleicht viel besser ist oder schlechter ist. Und der eine kann sein Spiel gar nicht entfalten, weil du mich immer unter Druck setzt. Aber beim Schießen, da gibt es halt ein Ergebnis. Und besonders beim Luftgewehr, und das ist ein ziemlich absolutes Ergebnis. Und jeder weiß, ob das für ihn gut war oder nicht gut war. Und wenn man gut geschossen hat, dann ist man zunächst mal zufrieden. Und wenn dann, sagen wir, der vierte Platz um 2 Zehntel nicht hergeht, dann kann man sich einmal richtig kräftig ärgern. Aber dann sagt man halt einfach vielleicht, wenn ich das nächste Jahr wieder so schieße, habe ich das ein bisschen mehr Glück. Und ich glaube, das ist das, was einfach hält. Man will schon vorne mit. Und wenn da muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt das nicht mehr kann, und das kann ich jetzt anscheinend nicht mehr, das ist mir heuer vor Auge geführt worden, dann habe ich auch nicht mehr den Spaß. Also ich möchte jetzt da nicht sagen, ich komme nicht übers hintere Hälfte raus, wenn ich schieße. Also das muss schon gehen. Aber dass man natürlich nicht mehr erwarten kann, Höchstleistungen zu bringen, ist klar, das liegt an mangelndem Training und natürlich auch am Alter. Ich meine, mit 70 ist man halt kein Jugendlicher mehr. Habe ich merken müssen.
Das nicht, aber 2026 rechne ich fest mit dir als Teilnehmer, Ralf, auf jeden Fall.
Ja, wir werden am Weltcup drüber reden, Thilo.
Genau. Ralf, super, vielen Dank für deine Auskunft, für deine Expertise. Ich denke, es ist absolut korrekt, dass du Mr. Deutsche Meisterschaft bist mit so vielen Teilnahmen, mit so vielen Erfolgen. Das können, glaube ich, nicht viele von sich sagen. Wir werden uns in München sehen und ich hoffe, auch viele derjenigen, die jetzt zugehört haben, ob als Teilnehmer, als Begleiter, als Zuschauer. Ich möchte nur noch sagen, es wird auch vieles im Livestream gezeigt auf Sportdeutschland.tv. Ob das nun der Shooty Cup ist, die Trapp-Einzelfinals oder das Olympische Wochenende, schaltet ein. Wir werden die Links auch in die Shownotes stellen. Ralf, vielen Dank und wir sehen uns. Gut Schuss an euch alle und bis bald.
Gut, danke dir.